Wir beginnen dann inshallah ta'ala mit dem eigentlichen Vortrag von heute. Und vielleicht haben manche Geschwister das mitbekommen, wir haben schon einige Vorträge gehalten über den Charakter eines Muslims bzw. seine Beziehung zu den Gelehrten der Religion. Und an dieser Stelle möchten wir anknüpfen, aber es ist kein Problem, wenn man die vorigen Vorträge nie gehört hat. Was ich euch berichte, liebe Geschwister, ist aus einem Buch von Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ein Hafiz, der im Jahr 463 gestorben ist, möge Allah ta'ala mit ihm barmherzig sein. Aus diesem Buch, in dem es um die Beziehung und um den Anstand eines Schülers geht gegenüber seinem Lehrer, es ist ein Buch, das nicht einzigartig ist und doch einzigartig ist. Also einzigartig ist es nicht in dem Sinne, weil Alhamdulillah, im Islam gibt es mehrere solcher Bücher, aber einzigartig in dem Sinne, weil es unglaublich ist, dass so etwas bis zum heutigen Tag überliefert wird. Das heißt, jemand, liebe Geschwister, schreibt nicht ein Buch über, wie man sich zu verhalten hat, sondern jemand überliefert über die Menschen, die vor ihm gelebt haben, anhand von Überlieferungsketten, wie man sich zu verhalten hat. Und der Unterschied ist ein ganz kleiner oder feiner Unterschied. Und das ist derjenige, dass wenn jemand so etwas überliefert, dann ist das nicht seine eigene Leistung, sondern es ist die Leistung jedes Menschen, der vor ihm gelebt hat. Von der Person, bis er überliefert, bis zu ihm. Alle Personen, die dazwischen waren, sie haben sich sozusagen darum gekümmert, wie ein Muslim sich seinem Lehrer oder einem Gelehrten des Islam oder einem Imam gegenüber zu verhalten hat. Und das ist die eigentliche Leistung, die dahinter steckt. Das heißt, diese Umma ist so gewaltig, dass sie nicht nur über ihren Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran al-Karim überliefert, sie ist so gewaltig, dass sie nicht nur über ihren Propheten sallallahu alaihi wasallam von Anfang an, ich meine, stellt euch mal vor, einer würde heutzutage drauf kommen, etwas zu berichten von damals. Das geht nicht. Er muss sich verlassen auf das, was die Menschen vor ihm berichtet haben. Diese Umma hat nicht nur uns überliefert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf Halal und Haram gesagt hat, sondern diese Umma hat, Allah subhanahu wa ta'ala, hat Menschen auserwählt, die auch überliefert haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich verhalten hat, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit ihm und untereinander umgegangen sind, sogar wie die Generationen danach umgegangen sind mit ihren eigenen Lehrern. Und all dies ist nichts anderes als eine Bewahrheitung der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation und dann die danach und dann die danach. Liebe Geschwister, was ich jetzt im Laufe des Vortrags sagen werde, ist ungefähr in sieben Punkte unterteilt. Mal sehen, inshallah ta'ala, wie weit wir vorankommen. Und als erstes geht es grundsätzlich um die Stellung der Gelehrten in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, der Islam, außer der keine andere Religion Allah azza wa jalla am Tag der Auferstehung annehmen wird. Diese Stellung der Gelehrten und alle anderen Themen, die ich jetzt erwähnen werde, werden wir immer festmachen anhand von Überlieferungen. Diese Überlieferungen sind viele im Laufe des Vortrages, aber das ist auch beabsichtigt. Und über einzelne Überlieferungen könnte man eigentlich viel länger reden, stundenlang reden, aber ich möchte das nicht, sondern ich möchte eben demonstrieren und zeigen, wie viele Überlieferungen es zu diesen einzelnen Themen teilweise gibt. Und eben nicht nur über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch über andere Menschen. Der erste Hadith, mit dem wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen möchten, ist ein Hadith, den Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala uns überliefert. Und ist überliefert worden von Qais ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Er sagt, er war in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, al-Madina, und er sagte, dass ein Mann nach Medina kam und zu Abu al-Darda radiallahu ta'ala anhu ging, während Entschuldigung, aus Medina ist er nach Damaskus gegangen. Abu Darda war in Damaskus. Und er hat dann Abu Darda radiallahu ta'ala anhu aufgesucht. Und Abu Darda fragte ihn, Abu Darda ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Freund fragte ihn, was hat dich zu mir gebracht? Er sagte, ein Hadith. Ich habe gehört, dass du einen bestimmten Hadith über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam berichtest. Dann sagte Abu Darda, bist du nicht gekommen aus irgendeinem anderen Grund? Er sagte zu mir, nein. Er sagte, bist du nicht gekommen aus Business? Weil Norden, Süden, ihr wisst, Rehla, Tashita, über Saif, die reisen im Winter und im Sommer. Er sagte, nein. Er sagte, bist du nur gekommen wegen diesem einen Hadith, den du von mir erfahrst, aus Medina, liebe Geschwister, nach Damaskus. Er sagte, ja. Daraufhin sagt er, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wer einen Weg sucht, um nach Wissen zu gelangen, dem macht Allah einen Weg zum Paradies leicht. Und die Engel, sie senken ihre Flügel für denjenigen, der nach Wissen strebt, aus Zufriedenheit mit ihm. Und wahrlich, für den Gelehrten bitten die Bewohner des Himmels und diejenigen, die auf der Erde sind, um Verzeihung, sogar die Fische im Meer. Und der Vorzug eines Gelehrten gegenüber einer Person, die Allah viel anbetet, ist gleich dem Vorzug des Mondes gegenüber allen anderen Himmelskörpern, gemeint ist in einer Vollmondnacht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, die Gelehrten sind die Erben der Propheten, und die Propheten haben weder einen Dinar noch einen Dirham vererbt, wie Euro und Cent, sondern sie haben das Wissen vererbt. Wer also das von ihnen nimmt, der hat was wirklich Wertvolles bekommen. Und deswegen, liebe Geschwister, oder aus diesem Hadith entnehmen wir, dass der Respekt, den wir gegenüber einem Religionsgelehrten haben, der Respekt ist nicht aufgrund der Person selbst. Der Respekt ist aufgrund dessen, was diese Person in sich trägt und uns weitergibt. Und deswegen gibt es bei uns keine heiligen Verehrung, weil wir ehren nicht diese Person an sich, sondern, und auch die Ehrung eines Gelehrten und der Respekt gegenüber einem Gelehrten ist Teil der Religion. Warum? Weil man respektiert das Wissen, das diese Person in sich trägt. Unsere Vorbilder sind natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam in erster Linie, und dann auch natürlich die Menschen, die mit ihm zusammen gelebt haben. Und darin haben wir viele Beispiele, unter anderem das folgende, das Imam Muslim rahimahullah ta'ala überliefert hat, über Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, ich konnte aus Respekt vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn nicht einmal anschauen. Und wenn ich gefragt würde, wenn man mich darum bitten würde, ihn zu beschreiben, wäre ich dazu nicht imstande, weil ich ihn nie angeschaut habe, richtig. Und liebe Geschwister, als Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu einmal in einer Überlieferung in Sunan Abi Dawud aufgezählt hat, diejenigen Tiere, die man nicht opfern darf am Opfertag fest, also gemeint sind Tiere, die Mangelerscheinungen haben, wie blinde Tiere, solche Sachen. Dann hat er erzählt, also das Tier darf man nicht. Also er berichtet, dass der Prophet sallallahu berichtet hat, dass er gesagt hat, das Tier darf man nicht, das Tier darf man nicht, das Tier darf man nicht lassen. Und dann sagt er, während er das berichtet, sagt er, aber meine Finger sind kürzer als die Finger des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damit ihr also nicht denkt, dass meine Hand ist wie seine, und nicht, dass auch eine Art Respekt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber und Genauigkeit in der Überlieferung. Denn manchmal überliefert man auch etwas, wie man die Person gesehen hat, was sie etwas getan hat, und er will auch hier sicher gehen, dass er seine Hand ist, nicht so wie die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, aber meine Finger sind kürzer als die seinigen und auch meine Fingergelenke sind kürzer als diejenigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. An dieser Stelle ist es sehr wichtig zu verstehen, dass der muslimischen Ummah geht es so lange gut, solange sie ihre eigenen Gelehrten respektiert. Und sobald sie die Beziehung zu ihren Gelehrten kaputt gemacht hat, dann zerfällt die Ummah, liebe Geschwister. Und deswegen sind die größten, oder zu den größten Feinden gehören diejenigen Menschen, die versuchen, das Vertrauen der Muslime, das Vertrauen der einfachen Muslime, der Allgemeinheit, in ihre eigenen Gelehrten zu zerstören. Und auch hier in Deutschland wissen wir, dass eine Person, die einen Doktortitel hat, mehr respektiert wird und würdiger behandelt wird als eine Person, die das nicht hat. Und ganz zu schweigen vom Professorentitel und von der Professur. Und wenn das gilt in Bezug auf Dunya-Angelegenheiten, warum dann nicht erst recht in Bezug auf Akhir-Angelegenheiten? Liebe Geschwister, der zweite Punkt ist die Ehrfurcht, die ein Schüler seinen eigenen Lehrer entgegenbringt. Auf Arabisch Haiba. Die Ehrfurcht, liebe Geschwister, die man seinem Lehrer entgegenbringt, ist eine Ehrfurcht, die auf Respekt basiert und auf Dankbarkeit basiert, weil der Schüler, der ehrliche Schüler, niemals vergisst, was sein Lehrer ihm beigebracht hat. Und heutzutage, manchmal hört man von manchen Leuten, sie sagen, der so und so, ja, ich habe von ihm das gelernt, aber, naja, der hat einen Fehler hier und einen Fehler da, ja. Und als würde er ihn sozusagen, ihr wisst natürlich, wenn jemand von Fehlern spricht und von guten Taten spricht, dann leider ist es so, dass man die guten Taten sehr oft in den Schatten stellt durch Fehler, die man von einer Person erwähnt, obwohl es gar keine Notwendigkeit gibt, um das jetzt unbedingt zu erwähnen. Und dieser Respekt, liebe Geschwister, den gab es nicht nur zur Zeit des Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, was eine Selbstverständlichkeit ist und worauf auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim hingewiesen hat, dass man ihn zu respektieren hat. Manche von euch kennt die Surat al-Hujurat, wo man den Propheten sallallahu alaihi wasallam, es geht um das 9. Jahr, in dem die ganzen Gesandtschaften zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und man hat, und die Leute natürlich, die den Islam annehmen wollten aus verschiedenen Teilen der arabischen Halbinsel, die waren noch nicht erzogen durch den Koran al-Karim und durch die Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als sie dann eben vor seinen Gemächern waren, haben sie ihn rausgerufen. Muhammad, komm raus, wir möchten mit dir reden, möchten Islam annehmen oder was immer sie gesagt haben. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran al-Kirim, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Und wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen hinauskommst, so wäre das besser für sie gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gedroht, dass eine Person, die ihre Stimme hebt über die Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass eventuell ihre Taten annulliert werden, mit Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und hier geht es nicht um den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Person, sondern es geht um das Wissen, über das man sich stellt. Und deswegen ist es die gleiche Gefahr besteht, wenn jemand über Allahs Religion spricht und die Wahrheit sagt und dementsprechend du dich verhältst. Es gibt eine, jetzt müsst ihr mir ein bisschen verzeihen mit ein paar Namen und so, aber das kriegen wir schon hin, inshallah. Eine Person namens Mughira ibn Muqsim al-Dabbi, der ist gestorben im Jahr 136, rahimahullah ta'ala, irgendwo in der Generation der Atba' al-Tabi'in, also das heißt die Nachfolger der Nachfolger. Die Nachfolger, damit meint man die Generation nach dem Propheten, nach dem Sahaba, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Nachfolger der Nachfolger sind eben die danach ungefähr in dieser Generation. Er sagte, wir pflegten Ibrahim al-Nakha'i so viel Respekt zu erweisen, genauso wie man einen Prinzen respektiert. Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, ist ein Gelehrter und er ist einer der berühmten Hadith-Überlieferer, besonders viel berichtet er über Al-Qama und über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, und von ihm haben wir vieles, vieles zu verdanken, was er an Hadithen über ibn Mas'ud, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Und auch über Ayyub al-Sakhtiani rahimahullah ta'ala, er sagte, es geschah, dass manch einer von uns 3 Jahre lang verbrachte mit Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ist einer der Imame der Tabi'in, einer der Imame der Generation nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, es geschah, dass manch einer von uns 3 Jahre lang verbrachte mit Al-Hasan al-Basri und ihm aus Respekt vor ihm keine einzige Frage stellen konnte. Und wissen, liebe Geschwister, ist Macht und nicht, wie manche Leute denken, Geld. Auf gar keinen Fall. Und auch in jüngster Zeit, damit wir auch realistische Beispiele bringen, vielleicht sagen der pakistanische Ingenieur Abdul Qadir Khan oder Abdul Qadir Khan, Qadir, ne? Abdul Qadir Khan mit dem Atomprojekt, wie man ihn versucht hat, klein zu machen und einsperren hat lassen und so weiter und so fort, weil manche Mächte Angst hatten, dass andere Länder sich auch weiterentwickeln in Dunya. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, da sieht man, das Wissen ist viel, viel interessanter und viel, viel mächtiger als das Geld. Das Geld kann man drucken heutzutage. Genauso waren auch die Leute vorher, liebe Geschwister. Ein schönes Beispiel ist unter 2 Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung findet sich in Sahih al-Bukhari. Aber bevor ich Ihnen erzähle, eine kurze Vorgeschichte. Diejenigen von euch, die Surah al-Tahrim auswendig kennen, Allah azza wa jalla sagte: Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Das heißt, sinngemäß übersetzt: O du Prophet, wieso verbietest du dir, was Allah dir erlaubt hat, indem du nach der Zufriedenheit deiner Ehefrauen trachtest? Das ist eine Kritik von Allah subhanahu wa ta'ala an seinen Propheten alayhi salatu wasalam. Und der Grund dafür ist eine kurze Vorgeschichte. Und zwar geht es um eine Eifersucht, die es gegeben hat unter den Frauen des Propheten sallallahu alayhi wasalam. Und so einigten sich 2 seiner Frauen, dass wenn er zu einer Dritten ginge, zu einer bestimmten Dritten ging, haben sie also untereinander ausgemacht, wenn der Prophet a.s. zu dir oder zu mir kommt, dann sag, du riechst, als hättest du eine bestimmte Sache gegessen. Diese Sache auf Arabisch ist Mughfur, Singular von Marafir. Und das ist, liebe Geschwister, eine, so wird das beschrieben in der Erläuterung des Hadithes, eine Art Baumgummi, den man essen kann, das süß schmeckt, aber leider einen unangenehmen Geruch von sich gibt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mochte es nicht, dass man von ihm einen unangenehmen Geruch von sich riechen kann. Und deswegen hat er auch den Russen, deswegen ist der Russen für uns auch gesetzlich, deswegen gibt es den Wudu und deswegen macht man Russen Yom al-Jum'ah und so weiter und so fort. Und sie haben sich auch geeinigt, egal ob er zu dir kommt oder zu mir kommt, wenn er bei dieser Frau gewesen ist, sag, du riechst so, als hättest du Mughfur gegessen. Und er kam dann, alayhi salatu wasalam, von dieser dritten Frau und die eine hat dann zu ihm das gesagt und er sagte, ich habe aber das nicht dort gegessen, sondern ich habe nur eigentlich nur Honig gegessen. Und es kann aber passieren, dass der Honig damit vermischt ist. Und deswegen hat der Prophet a.s. sich dann selbst diese Art von Honig verboten zu essen, aus Angst davor, dass tatsächlich darin, Honig ist süß, und wenn da noch was anderes Süßes drin ist, wirst du es nicht sehr deutlich schmecken. Und deswegen hat er sich dann diese Sache selbst verboten zu essen, a.s. Damit eben die anderen damit zufriedengestellt werden. Das ist die offensichtliche Bedeutung dieser Ayat von Surat al-Tahrim. So, jetzt habe ich natürlich absichtlich nicht die Namen erwähnt, weil darum geht es ja in der Überlieferung. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, er sagte, Ein Jahr lang habe ich gewartet. Ein Jahr lang habe ich gewartet und wollte Umar ibn Khattab radiallahu anhu fragen über die beiden Frauen. Wer sind diese beiden Frauen? Ein Jahr lang habe ich gewartet, das heißt, er hat gewartet, er hat ihn nicht getraut, ihn zu fragen, aus Respekt vor ihm, radiallahu anhu. Weil er immer die Situation abwartet, bis könnt, wann könnte ich ihn darum fragen und nichts anderes als eine Umsetzung dessen, was Allah Azza wa Jal den Menschen einen guten Charakter beigebracht hat. Er sagte, ein Jahr lang habe ich gewartet und wollte Umar über die beiden Frauen fragen, die sinngemäß in dieser Eier gemeint sind, aber ich hatte Ehrfurcht vor ihnen. Dann ist er eines Tages, hat er Rast gemacht an einer bestimmten Stelle und als er dann hinauskam aus der Stelle, wo er hineingegangen war, fragte ich ihn und er sagte, damit sind Aisha und Hafsa gemeint. Und diese Überlieferung ist Sahih al-Bukhari überliefert worden. Das ist ein Beispiel unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ein Beispiel, wie sogar Ibn Abbas ist ja einer aus der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der auch einen gewissen Vorzug hat eigentlich gegenüber Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Aber jeder hat einen gewissen Vorzug und das ist, was den einen vor den anderen auszeichnet. Auch aus der Generation danach, aus der Generation der Tabi'in, gibt es einen Menschen, und nicht irgendeinen Menschen, sondern einen Menschen, der bekannt für sein Wissen war, und bekannt für seine Gottesfurcht war, und bekannt für seine Ibadah war. Er gilt als Imam. Wenn man sagt Imam, dann meint man damit eine hohe Stufe eines Gelehrten. Weil Imam ist ein Begriff, der kann verschiedenartig verwendet werden. Kann sein, es ist der Imam des Gebetes, kann sein, es ist Imam der Moschee, kann sein, es ist der Imam, das ist der Kalif. Und kann aber auch sein, das ist, was hier gemeint ist, der Imam im Sinne von ein großer Gelehrter. Und das war Sa'id ibn al-Musayyib oder al-Musayyib, manche sagen so, manche sagen so, rahimahullah ta'ala. Und diese Person, liebe Geschwister, spielt eine große Rolle natürlich in der islamischen Rechtslehre, aber er ist einer der Überlieferer über verschiedene Sahaba und unter anderem Ubay ibn Ka'b, Anas, Al-Bara ibn Azib, Bilal, Jabir ibn Abdullah, Jubair ibn Mut'im und viele andere, mit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Um diese Person geht es jetzt in diesem Abschnitt, deswegen habe ich kurz dieses Vorwort dazu gesagt. Abdurrahman ibn Harr Malah al-Aslami, er sagte, niemand wagte sich, Sa'id ibn al-Musayyib etwas zu fragen, bis er ihn um Erlaubnis bat, genauso wie man einen Prinzen um Erlaubnis bittet. Und Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, sagte, und Ibn Shihab al-Zuhri ist selbst eine ausgezeichnete Persönlichkeit, aber das ist ja der Punkt. Was hat ihn denn dazu gebracht, so eine ausgezeichnete Persönlichkeit zu werden? Liebe Geschwister, das ist genau das, was er, den Respekt, den er seinem eigenen Lehrer erwiesen hat, das ist der Respekt, den er dann geerntet hat von seinen eigenen Schülern. Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, sagte, ich saß bei Sa'id ibn al-Musayyib 6 Jahre lang. 6 Jahre lang, also gemeint ist, war in seinen Unterrichten, in seinen Sitzungen. 6 Jahre lang reibten meine Knie an den seinigen. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn nach einem einzigen Hadith zu fragen. Das Einzige, was ich machen konnte, war, ich habe immer ihm gesagt, die Leute erzählen heute das, und die Leute haben heute das gesagt, und der sagt das, das war's. Das heißt, und dann sagt er, und dann begann er zu sprechen. Das heißt, das Einzige, was er machen konnte, er konnte ihn indirekt darum bitten, dass er irgendetwas auf seinem Sammelsurium an Hadithen, das er in seinem Kopf hat, den Leuten geben soll, wie, indem er eine angemessene Situation dafür erschaffen hat. Indem er gesagt hat, hör mal zu, der eine hat das und das heute gesagt, was meinst du dazu? Dann der Gelehrte wird natürlich nicht sagen, meine Meinung, wallahi, ach, das so und so und so, Sondern der wird sagen, der so und so hat mir erzählt, dass der so und so gesagt hat, dass der Prophet Sallallahu gesagt hat, dass das, das wird. Das ist seine Antwort, wie wir in manchen der Überlieferungen, die wir sehen werden, erfahren werden. Insofern, liebe Geschwister, verzeiht mir für diese wenigen Emotionen, aber das ist natürlich eine Sache, die muss man sich verinnerlichen, weil 6 Jahre lang, ich meine heutzutage, wenn einer 6 Jahre lang ein Studium macht irgendwo, 4 Jahre, der gilt schon als weiß nicht was. Okay? Und 6 Jahre lang war er da, da hat ich mal irgendwas gefragt. Warum? Weil das Wissen ist ja nicht die, die Menge an Informationen, die du hast. Wissen letztendlich geht darum, wie viel du davon umsetzt. Und manche Leute heutzutage, ja, die fragen irgendjemanden, nur weil er einen Bart hat, ja. Die fragen ihn, nur weil er so aussieht wie ein Sheikh. Oder sie fragen jemanden, der inshallah Wissen hat, aber sie fragen ihn über seine Fähigkeiten hinaus. Das heißt zum Beispiel, manche Leute rufen eine Person an und fragen ihn über eine Begebenheit, über die er sich gar nicht auskennen kann. Und bringen ihn dann nur in Verlegenheit. Und das Einzige, was ihn davor bewahrt, was Falsches zu sagen, ist seine Gottesfurcht. Weil es ist eine Versuchung, das ist ein Problem. Wenn du gefragt wirst, gerade in der Öffentlichkeit, gerade wenn du eine Person bist, die eine hohe Stellung hat, und dann kommt jemand und fragt dich, dann zu sagen, ich weiß nicht, Allahu A'lam, ist eine Stufe, die du erreicht haben musst, sonst schaffst du das nicht. Sonst wirst du reden, deine Meinung sagen, wenn sagst du so ganz gottesfürchtig und fromm, aber Allahu A'lam, Allahu A'lam, aber du frag nochmal bitte noch einen Gelehrten, und ich bin auch nicht sicher, so habe ich es zumindest gehört, auf jeden Fall, du drehst es, wie du es willst, im Endeffekt, du hast eine Antwort gegeben, obwohl es gibt gar keine Notwendigkeit. Der andere hätte sich auch die Mühe machen können, jemand anderes aufzusuchen. Und genau das ist es, warum einmal Rabi'a ibn Abi Abdurrahman rahimahullah ta'ala geweint hat. Rabi'a ist einer der bekannteste oder einer der bekanntesten Lehrer von Imam Malik ibn Anas, der berühmte Imam, den der Malikitische Madhhab zugeschrieben hat. Imam Malik rahimahullah ta'ala, sein Lehrer Rabi'a, man nennt ihn Rabi'a al-Ra'i, über ihn wird folgendes berichtet, das berichtet uns Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala in seinem Buch I'lam al-Muwaqqi'in. Er sagte, einmal hat ein Mann Rabi'a gesehen, wie er weinte. Er fragte, Rabi'a, was ist los, warum weinst du? Er sagte, heute wurde jemand um eine Fatwa gefragt, der kein Wissen hat. Heute wurde jemand in einer religiösen Angelegenheit gefragt, der kein Wissen hat. Und es ist eine gewaltige Sache heute passiert im Islam. Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, sag ich jetzt auf Arabisch, وَلَا بَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَا هُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ. Er sagte, und manche derjenigen, die Fatwa geben, man sollte sie eher einsperren als die Diebe. Und das ist die Wahrheit, das stimmt auch. Der Dieb, liebe Geschwister, der klaut und das war's. Dann ist die Sache weg und dann weiß man, dass er geklaut und dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber derjenige, der eine Fatwa gibt und der zum Beispiel sagt, zum Beispiel in Bezug auf meinetwegen Erbgesetze, eine falsche Fatwa gibt, dadurch bekommt jemand etwas, was ihm nicht zusteht. Oder in irgendwelchen anderen Angelegenheiten urteilt, in der Güter eine Rolle spielen. Also Wertsachen eine Rolle spielen. Natürlich, weil dadurch schreibt er jemandem etwas zu, was ihm nicht gehört. Manche der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, liebe Geschwister, haben solch einen Respekt, sie haben sich solch einen Respekt verdient, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen diesen Respekt geschenkt. Das heißt, die Leute haben ihn so sehr respektiert, dass sie, wenn sie gefragt worden sind, haben sie geschwiegen. Wenn sie nicht antworten wollten, haben sie geschwiegen. Und die Leute haben sich nicht mal getraut zu fragen, warum schweigt er? Und das musst du dir, das musst du dir kurz mal vorstellen. Da ist jemand, du bist zu zweit bei einer dritten Person, und der rechts fragt. Und der andere gibt keine Antwort darauf. Er macht keine Verzierung, er macht nicht so. Das wäre eine Antwort. Weil eine Zeichensprache ist auch eine Sprache. Er gibt einfach keine Antwort, fertig. Und das ist übrigens in einigen Hadithen des Propheten auch der Fall. Er hat nicht darauf geantwortet, a.s.w. Und die Leute haben sich nicht getraut, ihm zu fragen, O Gesandter Allahs, was ist los? Ja? Manche natürlich haben dann die Fragen wiederholt. Einmal, zweimal und drittes Mal. Und manche haben geschwiegen. Aber das, liebe Geschwister, gehört zum Respekt, wie man gegenüber einer gelernten Person umgeht. Wenn du weißt, er hat die Frage gehört, warum willst du die Frage ein zweites, drittes Mal stellen? Warum willst du ihn die Versuchung bringen, etwas zu sagen, was dir vielleicht schaden kann? Und über Anas ibn Malik radiallahu anhu wird diese Art von Respekt überliefert. Dass man ihn fragte, er aus welchen Gründen auch immer keine Antwort geben wollte, denn man muss nicht auf jede Frage antworten, muss man nicht. Aber keiner traute sich, seine Fragen zu hinterfragen. Und das gleiche bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem folgenden Hadith, in der jemand dann das sozusagen hinterfragt hat und dafür getadelt wurde von den Leuten außenrum. Also sowas macht man nicht. Wenn er nicht antwortet, fertig, antwortet nicht. Wie kannst du ihn dazu zwingen? Mit welchem Recht? Und zwar Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal auf der Kanzel saß und die Leute saßen um ihn herum. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter dem, was er gesagt hat, unter anderem sagte er, das, was mir wirklich wegen euch Sorgen macht, ist, dass die Tore des Diesseits sich für euch vielleicht öffnen in der Zukunft. Und gemeint ist damit, dass ihr versenkt werdet von weltlichen Dingen und ihr euch ablenken lässt von dem Schmuck dieses Lebens. Denn der Mensch, solange er in Armut lebt, hat er keine Versuchung, sich ablenken zu lassen von seinem Vermögen. Aber sobald man sein Vermögen hat, sobald du ein Gerät hast, sobald du Geld hast, hast du die Versuchung, mit dem Geld etwas zu machen, was Allah zufriedenstellt. Und du hast die Möglichkeit, etwas mit Geld zu machen, was Allah nicht zufriedenstellt. Daraufhin sagte ein Mann, O Gesandter Allahs, kommt das Gute auch mit Schlechtem? Daraufhin schwieg der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und offensichtlich hat er diese Frage wiederholt, weil eine Person sagte dann, was ist los mit dir? Du sprichst den Propheten sallallahu alaihi wasallam an und er antwortet dir nicht. Fertig. Warum fragst du nochmal, warum wiederholst du? Die Sache ist erledigt. Und natürlich die anderen außenrum haben diesen Moment verstanden, warum der Prophet alaihi salatu wasallam nicht geantwortet hat, weil er in diesem Moment eine Offenbarung bekommen hat, wie es heißt in der Überlieferung, wir haben gesehen, wie er in diesem Moment eine Offenbarung bekommt und danach hat er den Stein von den Schweiß von seiner Stirn weggewischt, alaihi salatu wasallam. Das ist der Umgang der Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch in der Generation später. Es gibt einen Gelehrten namens Yahya al-Qattan, einer der Lehrer von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Er ist gestorben im Jahr 197, im Alter von 78 Jahren. Und er gehörte zu den gelehrtesten Menschen in Bezug auf die Wissenschaft der Überlieferer. Der Überlieferer dieser Begebenheit heißt Ishaq al-Shahidi. Er sagte, ich habe selbst gesehen, wie Yahya al-Qattan, dieser Gelehrte, von dem ich gerade gesprochen habe, ich habe selbst gesehen, wie Yahya al-Qattan einmal das Asr-Gebet verrichtet hat. Dann saß er sich in seiner Moschee hin und lehnte sich an die Minarette der Moschee. Und vor sich haben sich folgende Personen aufgestellt. Ali ibn al-Madini, ganz bekannte Namen, Ash-Shadakuni, Amr ibn Ali und Ahmad ibn Hanbal und Yahya ibn Ma'in und viele andere. Also ich will nur sagen, das sind nicht irgendwelche Namen, das sind bekannte Namen, sehr bekannte Namen. Sie haben sich vor ihm aufgestellt und sie fragten ihn über den Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, während sie vor ihm standen, vor seinen Füßen, bis das Maghrib-Gebet eintraf. Er hat zu keinem von ihnen gesagt, der meinte der Gelehrte Yahya ibn Qattan, der saß, Yahya ibn Qattan, er sagte, keinen zu ihnen, sagte Yahya, setz dich doch hin, und sie saßen sich auch nicht hin, aus Respekt, aus Ehrfurcht vor diesen Gelehrten. Diese Form des Respektes, liebe Geschwister, das natürlich, das kommt nicht dadurch, dass er ihnen gesagt hat, stellt euch hin, weil darüber werden wir jetzt kurz sprechen. Soll man sich hinstellen, wann darf man das und wann darf man so etwas nicht. Aber es geht einfach darum, dass die Leute das gemacht haben aus Respekt von sich alleine aus. Keiner hat sie darum gebeten. Sie konnten das nicht. Manche Leute heutzutage besitzen nicht einmal so viel Anstand, dass sie, wenn sie wissen, da ist jemand im Raum, der mehr Wissen hat als sie, dass sie, sie haben kein Problem damit, auf dem Stuhl zu sitzen, während die anderen auf dem Boden sitzen. Ja? Das ist wirklich leider eine Charakterschwäche. Und darum geht es in dem folgenden Abschnitt. Jetzt geht es hier um, die Erlaubnis bzw. das Verbot, dass man für einen Gelehrten aufsteht. Denn das Stehen ist eine Art Respekterweisung, kann aber manchmal in Ordnung sein, aber manchmal auch nicht in Ordnung sein. Es gibt Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die darauf hinweisen, dass es erlaubt ist, und Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist. Und wir versuchen zu schauen, was haben die Gelehrten gesagt, wenn man diese beiden Sachen in Einklang bringt. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass als das Volk von Banu Qurayza sich darauf geeinigt hatte, sich dem Richterspruch von Sa'd ibn Mu'adh zu ergeben, es ging einfach darum, nach der Parteienschlacht war noch eine Rechnung offen. Denn die Banu Qurayza, der jüdische Stamm, sie haben den Vertrag gebrochen. Und deswegen gab es eine große Gefahr für die Muslime, um dass die Schlacht verloren werden könnte. Und nach der Schlacht, nachdem die Muslime die Schlacht mit der Erlaubnis Allahs gewonnen haben, ohne dass sie auch nur, ohne dass sie wirklich gekämpft haben, weil Allah einen Sturm geschickt hat, nach der Schlacht sind die Muslime zu den jüdischen Stamm Banu Qurayza gegangen. Und weil Sa'd ibn Mu'adh einer von ihnen war, waren sie damit einverstanden, dass er unter sie urteilen sollte. Das ist der Zusammenhang der Geschichte, deswegen sagt Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, als die Banu Qurayza sich darauf geeinigt hatten, dass sie sich dem Urteilsspruch von Sa'd ibn Mu'adh ergeben, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn, das heißt Sa'd ibn Mu'adh, zu ihnen geschickt. Auf einem Esel. Als er sich ihnen näherte, als er sich der Moschee näherte, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Qumu ila sayyidikum au ila khayrikum. Das heißt, steht auf zu eurem Führer oder steht auf zu dem Besten von euch. Und das ist der Hadith, ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man in bestimmten Fällen sich aufstellen oder hinstellen darf für eine andere Person. Und wann werden wir gleich sehen? Auch eine zweite Überlieferung, damit wir auch sehen, dass das Gleiche auch unter den Gelehrten danach geschehen ist. Und zwar gibt es eine Person namens Yunus ibn Ubaid al-Basri, der zu den gottesfürchtigen Menschen gehört und der eine vorsichtige Person war und bekannt dafür war, dass er Allah subhanahu wa ta'ala viel um Verzeihung gebeten hat, der die Sunna liebte und hart gegen die Leute der Bid'a war. Er ist im Jahr 139 oder 140 gestorben. Hammad ibn Zayd berichtet über ihn, dass er einmal, als sie in einer Sitzung waren bei Ayyub al-Sakhtayani, er sagt, dann kam diese Person Yunus, über die ich gerade berichtet habe, und Hammad sagte, steht auf zu euren Führer und steht zu eurem Führer. Das heißt, gemeint, dass sie aufstehen sollen und ihn zu begrüßen, ihn zu empfangen. Und, oder er sagte, steht auf zu unserem Führer. Auch Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, sagte, Entschuldigung, es gibt eine weitere Begebenheit dafür, dass uns auch zeigt, dass es Fälle gibt, in denen man sich aufstellen darf oder hinstellen darf, eine Person. Und geht hier über einen Überlieferer namens Waqi' al-Jarrah, Ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala. Wer ist diese Person? Auch eine sehr bekannte Überlieferer-Person. Imam Ahmad sagte über ihn, ich habe niemanden gesehen, der mehr Wissen hat als er. Und es war eine Person, die auch offensichtlich sofort ihre Argumente parat hatte. Wenn man gefragt hat, warum machst du das? Zack, ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar heißt es, dass Waqi' einmal sich aufstellte für Sufyan. Sufyan gemeint ist Ibn Uyayna. Er stand einmal für ihn auf und Sufyan nahm ihm das übel. Und dann sagte er zu ihm, wie kannst du mir etwas übel nehmen, wo du doch derjenige bist, der mir berichtet hat über Amr ibn Dinar, über Abdullah ibn Abbas, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mir gesagt hat, inna min ijlalillahi ijlala di shaybatil muslim. Das heißt so viel wie auf Deutsch so viel wie zur Verehrung Allahs gehört es, das ist eine andere Überlieferung, die ich gerade sage, zur Verehrung Allahs gehört es, einen muslimischen Grauhaarigen, einen Träger des Koran, der damit nicht übertreibt und sich auch nicht davon abwendet, und einen gerechten Machtinhaber zu ehren. Also drei Personen, einen muslimischen Grauhaarigen, das heißt gemeint ist ein muslimischer alter Mann, einen Träger des Koran, jemand, der den Koran auswendig kennt, der aber damit nicht übertreibt, das heißt sowohl beim Lesen nicht übertreibt, als auch beim Handeln nicht übertreibt, indem er sich zum Beispiel auf die mehrdeutigen Ayat stützt, auf Kosten der eindeutigen, und sich auch nicht vom Quran al-Karim abwendet, indem er sie nicht mehr liest oder indem er nicht danach handelt. Das ist die zweite Person. Und die dritte Person, einen gerechten Machtinhaber zu ehren. Und kommen wir zur ersten Überlieferung zurück. Also das heißt, in diesem Moment sagte er, bist du nicht derjenige, der mir berichtet hat, dass Amr ibn Dinar berichtet hat über Abdullah ibn Mas'ud, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, zur Verehrung Allahs gehört es, einen alten muslimischen Mann auch zu verehren. Daraufhin nahm Sufyan ihn bei der Hand und ließ ihn neben sich sitzen, also aus Respekt vor ihm, dass er nämlich ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umgesetzt hat. Und dieser Hadith hat al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala als Hassan eingestuft. Jetzt gibt es aber auch Überlieferungen, in denen dieses Stehen verpönt wird. Anas ibn Malik berichtet, und dieser Hadith ist in der Tirmidhi, und er sagte Hasan und Sahih. Anas ibn Malik sagte, es gab keinen Menschen, der ihnen, den Sahaba, lieber war, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn sie ihn sahen, sind sie nicht für ihn aufgestanden, weil sie wussten, dass er dies verabscheut. Diese Überlieferungen, auch wenn sie den äußeren Anschein haben, als wären es Widersprüche, es sind aber keine Widersprüche. Und man kann das zusammenfassen, wie manche gesagt haben, das Aufstehen für eine Person, wenn es ein Akt der Überheblichkeit ist, dann ist es verboten oder verabscheuungswürdig. Aber wenn es gemacht wird aus Liebe zu einer Person, dann ist es nicht verabscheuungswürdig. Denn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand einmal für Ikrima ibn Abi Jahl auf. Und er hat auch für seine Milchmutter ein Kleid einmal ausgebreitet, extra für sie. Und er hat auch zu den Leuten von Banu Qurayza gesagt, steht auf zu eurem Führer. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, auf der anderen Seite, und das ist der Hadith, der betont, warum es gefährlich ist, dass man manchmal sich aufstellt und warum. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamathala au an yamthula rahu ar-rijal qiyaman, fa kullu man ahabba an taquma lahu fala taqum. Entschuldigung, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das gerne hätte, dass man sich für ihn aufstellt wie Statuen. Dass man sich für ihn aufstellt wie Statuen. Stellt euch vor, eine Person möchte einen Teppich laufen und er möchte, dass die Leute für ihn links und rechts stramm stehen. Ja? Das ist die Art, die der Prophet a.s. verboten hat, und das ist die Art, die er verpönt hat a.s. In der folgenden Überlieferung, Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagte, sie ist Hassan und Gharib, und zwar sagte Aisha radiallahu ta'ala anha: Niemanden habe ich gesehen, der dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam ähnlicher in seiner Art und Weise und in seinem Verhalten war als wer? Nein. Viel logischer. Noch logischer. Noch logischer. Noch logischer. Schon viel näher.
Fatima.
Barakallahu fik, radiallahu anha. Niemanden habe ich gesehen, der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ähnlicher in seiner Art und Weise und in seinem Verhalten war als Fatima radiallahu anha, möge Allah ihr seine Tochter. Wenn sie zu ihm eintrat, stand er zu ihr auf, nahm sie an ihre Hand, küsste sie, das heißt auf der Stirn oder auf den Kopf, und ließ sie sich bei sich hinsetzen. Und wenn er zu ihr eintrat, stand sie zu ihm auf, nahm ihn an seine Hand, küsste ihn und ließ ihn bei sich hinsetzen. Und hier die Geschwister deswegen, weil das manche Geschwister, die dieses Thema nicht ganz richtig verstanden haben, da kann das ihnen passieren, dass sie, wenn jemand reinkommt, wie ihr eigener Vater oder ein Gelehrter oder ein anderer Muslim, wie auch immer, dass sie sozusagen sich nicht aufstellen, um ihn zu begrüßen und entgegenzunehmen, weil sie Angst haben, dass das unter die Kategorie des verbotenen Aufstehens fällt, was aber, wie gesagt, nicht der Fall ist. Die folgende Überlieferung, sie ist diejenige, die dieses Verbot beinhaltet. Und zwar berichtet uns bei Tirmidhi, er sagte, der Hadith ist Hassan, Abu Mijlaz sagte, Muawiyah radiallahu anhu kam einmal zu Ibn Zubayr radiallahu anhu und Ibn Amr hinaus. Ibn Amr stand auf, Ibn Zubayr blieb sitzen. Da sagte Muawiyah zu Ibn Amr: Setz dich hin. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nämlich sagen hören: Wer es gerne hat, dass die Leute sich für ihn wie Statuen aufstellen, der soll seinen Platz in der Hölle einnehmen. Und wer den Zusammenhang ausblendet, das heißt den Zusammenhang zwischen der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Grund, warum er diese Aussage getroffen hat, ist vergleichbar mit einer Person, die sagt, man darf nicht unter Nichtmuslimen leben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich sage mich von jedem Muslim los, der unter den Götzendienern lebt. Jarir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal eine Kompanie zum Stamm Khath'am hinausschickt. Eine Kompanie ist eine Teilarmee. Manche Leute von ihnen suchten Schutz in der Niederwerfung und da wurden sie auf der Stelle getötet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und sprach ihnen die Hälfte des Blutgeldes zu und sagte, ich sage mich von jedem Muslim los, der unter den Götzendienern lebt. Imam ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, er berichtet uns über den Gelehrten ibn Rushd rahimahullah, dass das Aufstehen für eine Person von viererlei Kategorie ist. Er sagte, das sage ich nur als Zusammenfassung zu dieser, ist euch jetzt schon eingetroffen? Auf 7 Minuten. Das sage ich als Zusammenfassung zu diesem Thema, das können wir inshallah uns dann merken. Er sagte, das Aufstehen ist von viererlei Art. Die erste Art ist die verbotene Art. Und hierbei geht es darum, dass man sich aus Überheblichkeit, dass jemand möchte, dass man sich für ihn aus Überheblichkeit aufstellt. Dass jemand möchte aus Überheblichkeit, dass jemand sich für ihn hinstellt. Warum? Weil diese Person sozusagen etwas Besseres als die andere. Wie ein König, der auf seinem Thron sitzt und der möchte, dass die links und rechts Leute stehen für ihn und nicht akzeptiert, dass er sich zum Beispiel hinsetzt. Das wäre ein Beispiel. Die zweite Art ist, sagt er, hassenswert, makruh. Und sie bedeutet, dass man sich für jemanden aufstellt, der aber nicht überheblich ist. Und der will auch nicht, dass man sich für ihn aufstellt, auch nicht aus Überheblichkeit. Und er möchte auch nicht besser wirken als alle anderen. Aber man hat Angst, dass diese Absicht vielleicht in sein Herz eindringen könnte. Und auch ist es eine Art Nachahmung derjenigen, die es tatsächlich tun. Die dritte Art ist die erlaubte Art. Und dabei geht es darum, dass man aus Güte und Freundschaft zu jemandem aufsteht. Und man ist sich sicher, und es ist gesichert, dass man dadurch nicht irgendwie solchen überheblichen Menschen nachahmt. Und die vierte Art, sie ist Mandub. Das heißt, man soll das machen. Dabei geht es um eine Person, die aus einer, zum Beispiel aus einer Reise heimkehrt. Und man freut sich über ihre Ankunft. Und man steht auf, um sie zu begrüßen. Oder eine Person, die, das ist natürlich entnommen aus dem Hadith von Fatima vorhin, und dann auch für eine Person, wenn man zu einer Person aufsteht, um sie zu gratulieren, um ihr seine eigene Freude mitzuteilen, weil ihr etwas Gutes geschehen ist. Und das ist natürlich entnommen aus dem Hadith von Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Taube angenommen hat. Und Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, sagte, das Aufstehen aus Respekt, das Ausstehen aus Verherrlichung für eine Person ist hassenswert und das Aufstehen für eine Person aus Respekterweisung, wie zum Beispiel der eigene Vater oder der Gelehrte, ist nicht hassenswert. Und Ibn Hajar rahimahullah sagt über diese Aussage, diese Unterscheidung ist eine gute Unterscheidung. Dann machen wir noch ein paar Minuten die Geschwister bis zum Adhan, damit eure Geduld endgültig ausgeschöpft ist dann. Und zwar geht es in den nächsten Abschnitt, wir werden ihn dann inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, nach dem Salat zu Ende machen. Aber es geht hier um eine weitere Form des Respektes, die wir finden in den Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise über die edlen Generationen danach. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, was diese Menschen besonders ausgezeichnet hat, ist eben, dass sie anerkannt haben, ihre eigenen Gelehrten, dass sie anerkannt haben, diejenigen Menschen, die es würdig sind, zu respektiert zu werden. Und deswegen haben sie friedlich gelebt und brüderlich gelebt und ihre Herzen waren vereint und es gab keinen Streit. Und denn ihre Herzen waren auf Allah subhanahu wa ta'ala ausgerichtet. Und zwar geht es um eine ganz einfache Angelegenheit. Und es geht, wie gesagt, in diesen Beispielen nicht um die Sache an sich, sondern es geht um das Prinzip, dass dem zugrunde liegt. Und zwar geht es um den Steigbügel für den Gelehrten zu halten. Der Steigbügel, auf Arabisch Rikab, ist dasjenige, auf das man draufsteigt, um auf das Kamel oder auf das Pferd aufzusteigen. Wie eine Art kleine Stufe oder wie man das auch nennen mag. Al-Sha'bi berichtet, dass Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumma, also der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er einmal den Steigbügel für Zayd ibn Thabit festhielt. Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, er ist sein Lehrer gewesen. Und Zayd ibn Thabit, oder ist derjenige gewesen, von dem Abdullah ibn Abbas sein Wissen genommen hat. Nicht jeder von ihnen hat direkt mit dem Propheten gesessen. Aber Abdullah ibn Abbas, sein hauptsächlicher Lehrer, von dem er gelernt hat, war Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu. Und deswegen als Zayd ibn Thabit starb, sagte Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu seinen berühmten Ausspruch. Er sagte: Am heutigen Tag haben die Menschen sehr viel Wissen vergraben, und inshallah hat Allah subhanahu, gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala durch Abdullah ibn Abbas einen guten Ersatz. Und das war ein wunderbarer Ersatz, den Allah azza wa jalla gegeben hat, denn nicht jeder Schüler ist so fleißig, wie Ibn Abbas selbst gewesen ist. Wie dem auch sei, Ibn Abbas hat einmal den Steigbügel festgehalten, damit sein Lehrer Zayd aufsteigen konnte. Daraufhin sagte Zayd ibn Thabit radiallahu anhu: Du hältst den Steigbügel für mich fest, wo du doch der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam bist. Und daraufhin sagte Abdullah ibn Abbas: Inna hakadha nasna'u bil ulama. So gehen wir mit den Gelehrten um. So gehen wir Muslime, so gehen wir Sahaba, so gehen wir, die wir erzogen worden sind durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder so gehen wir Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Gelehrten um. Was ist die beste Methode, um die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu zerstören? Das Beste ist, indem man ihr Vertrauen in ihre eigenen Gelehrten zerstört. Und das ist eine Angelegenheit, die gerade in heutiger Zeit stark praktiziert wird, besonders durch die heutigen Medien. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, liebe Geschwister, denn manchmal kann es sein, dass eine bestimmte Person, die du bist mit der nicht so einfach, ein bestimmter Gelehrter oder ein Imam, du bist mit der nicht hundertprozentig auf einer Wellenlinie. Aber sei vorsichtig. Kann sein, dass manche Menschen, ihre Religion hängt von diesen Gelehrten ab. Und sie haben keine andere Vertrauensperson. Die sind unwissende Menschen, die haben diese eine Person, Vertrauensperson. Und du kommst und du zerstörst die Beziehung dieser Menschen mit dieser einen Person, nur weil du nicht auf der gleichen Wellenlinie bist wie er. Dadurch zerstörst du ihre Beziehung mit ihrer eigenen Religion. Denn viele Menschen gibt es, ihre Religion nehmen sie von dem Imam der Moschee. So, stell dir vor, irgendeine Moschee, und die Leute, sie vertrauen ihrem Imam, sonst niemandem. Und jetzt gehst du zu der Moschee hin und versuchst den Leuten zu erklären, dass ihr Imam ist ein Nichtsnutz. Mit guter Nähe natürlich, aber wie eben Mas'ud sagte, nicht jeder, der eine gute Absicht hat, der erreicht auch sein Ziel unbedingt. Ja. Und deswegen muss man sehr aufpassen, wenn man gut oder schlecht spricht über andere Menschen. Manchmal kann man, manchmal ist es sehr sinnvoll, aber manchmal kann man auch mehr kaputt machen, als man eigentlich erreichen wollte. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagte: Abdullah ibn Abbas wurde gesehen, wie er den Steigbügel von Ubay ibn Ka'b festhielt. Nicht Zayd, diesmal ein anderer Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie er den Steigbügel von Ubay ibn Ka'b festhielt, da wurde zu ihm wieder gesagt, diesmal für sich jemand anderes: Du bist doch der Cousin des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und du hältst den Steigbügel von einem Mann von den Ansar. Denn Ubay ibn Ka'b war einer der aus Medina. طيب, daraufhin sagte er, radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas sagt als Antwort, als Argument: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. Er sagte, es gehört sich, dass man einen Gelehrten ehrt und respektiert. Und deswegen ist es gefährlich, wenn du über andere Menschen schlecht sprichst. Manche Leute reden schlecht über bestimmte Da'iyah. Warum? Weil sie zum Beispiel etwas machen, was ihm nicht passt. Da macht nicht mal etwas, was unbedingt jetzt so schlecht ist, aber er sagt zu dir: Allah, ehrlich gesagt, der Bruder so und so, der ist okay, aber der spricht Dialekt mit den Leuten, das gefällt mir. Ich finde, man soll hocharabisch sprechen zum Beispiel. Okay, ach, das ist deine Meinung, aber das ist keine Sache, dass du deswegen über jemanden schlecht sprechen musst. Oder mir gefällt seine Art nicht, der schreit zu laut oder der redet zu leise oder seine Nase ist krumm oder was auch immer. Und deswegen am besten wartest du ab, bis du inshallah ta'ala den passenden findest, der auf dich zugeschnitten ist. Und wer ist das im Endeffekt? Die Person selbst. Die Person selbst. Die akzeptiert sich selbst und andere nicht. Der Vernünftige hingegen ist derjenige, der von jedem Menschen das Nützliche nimmt und sich vor dem Schädlichen dieser Person beschützt. Das gleiche Verhältnis, was wir hier sehen zwischen den Sahaba untereinander, sehen wir ebenfalls unter den Tabi'un und der Atba der Tabi'un. Schon Adam angetroffen. Ne? Na, an dieser Stelle können wir inshallah ta'ala Stopp machen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.